Schließe den Predigttext aus Lukas 8, die Verse 4 bis 8. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da sagte Jesus, und er rief es: Wer Ohren hat, der höre.
Ich bete. Ja, guter Gott, danke für dein Wort. Danke, dass wir die Bibel haben, in ihr lesen können. Danke, dass du aus diesem Wort heraus immer noch zu uns redest. Dass das auch an diesem Morgen geschehen kann und soll. Dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass du durch dein Wort wirkst, was du willst. So hilf du uns, dass wir recht hören. Amen. Liebe Gemeinde, darf Kirche darüber nachdenken, ob ihr Tun erfolgreich ist? Oder gehört das eher zu dieser Welt, ist gar ungeistlich? Ist es unabdingbar, notwendig, auch geistlich richtig, ihr Tun auf seine Wirkung zu überprüfen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht so leicht und kann vor allem kaum in ein, zwei Sätzen gegeben werden. Wir Baptisten in Deutschland jedenfalls haben immer schon auf die Zahlen geschaut. Statistik war von Anfang an eine der Aufgaben der überregionalen Zusammenschlüsse, also des Bundes und der Vereinigungen, so wie die Landesverbände früher hießen. 1849, die erste Zusammenkunft der Gemeinde der gläubig getauften Christen in Deutschland. Sie hatten dort 4 Zweckangaben für diese und für alle weiteren Zusammenkünfte. Das Bekenntnis als erstes, die Kräftigung der Gemeinschaft als zweites, Mission als drittes und Statistik als viertes. Gemeinde Jesu lebt von seinen Mitgliedern. Und ein Gemeindebund lebt von den Mitgliedern der einzelnen Gemeinden, die zu diesem Bund gehören. Als Freikirche sind wir keine Volkskirche, sondern wir leben von der Entscheidung einzelner Menschen, für Christus zunächst einmal, aber dann auch sich dieser Gemeinde zuzuhalten und anzuschließen, mit ihr zu leben, in ihr mitzuwirken und sich in ihr finanziell zu engagieren. Ein ehrlicher Blick also darauf, ob die Gemeinde wirklich einen größeren Versammlungsraum benötigt, beispielsweise, ist für die Schwerpunktsetzung wichtig. Wollen wir bauen oder wollen wir was Größeres anmieten? Oder sind gerade ganz andere Dinge, die wichtig sind? Denn es geht dann letztlich doch auch immer um die tiefer gehenden Fragen. Was läuft gut? Wer kommt zum Gottesdienst? Die Gemeindemitglieder oder auch Nachbarn, Freunde, Menschen aus dem Umfeld? Und wie ist es mit den Kindern? Treffen die sich in ihrem Kindergottesdienst? Sind alle dabei? Wer fehlt? Wie ist es mit der Jungschar und mit der Jugendgruppe und so weiter? Und dann muss eben ausgehend von dieser Analyse gefragt werden, wo müssen wir dringend etwas investieren? Zeit, Manpower, wie man neudeutsch sagt, also Arbeitskraft und Geld. Und wo sind vielleicht mal völlig neue Konzepte notwendig, weil das Althergebrachte nicht mehr funktioniert? Und Wo lohnt es sich vielleicht eben auch nicht mehr? Wo muss man auch mal eine Arbeit sterben lassen? Verbunden mit der Hoffnung, dass dadurch Luft und Raum wird für Neues. Andererseits kann der Blick auf die Zahlen natürlich auch irreführen und dazu verleiten, sich dem in der Wirtschaft vertretenen Gedanken anzuschließen und von ihm leiten zu lassen, dass dauerhaftes, beständiges und möglichst großes Wachstum anzustreben ist. Und so schielen wir dann manchmal eben auch auf die großen und erfolgreichen Freikirchen, ob nun in Amerika auf Willow oder Saddleback, auf Südkorea und die Gemeinde von Jongi-sho, der weltweit größten Gemeinde mit einer Mitgliederzahl von annähernd 1 Million, die waren sogar schon mal einmal drüber, der weltweit größten Gemeinde eben, oder den Gemeinden, die so auch in Deutschland unterwegs sind, christlichen Zentren, ICF, Hillsong-Gemeinden und so weiter. Sicher können wir auch von ihnen lernen. Doch Größe allein, großer Zuzug von vielen Leuten aus der Umgebung, die sich da hinwenden und die Gottesdienste besuchen, allein ist noch kein Grund dafür, dass ich mich einer solchen Gemeinde anschließe, dass ich dort hingehe, dass ich dort meine Berufung habe und leben kann. Nun haben wir heute eine der vielen Geschichten Jesu als Predigttext vor uns und dann noch eine der bekanntesten. Wie viele Predigten habt ihr über die sogenannte vierfache Saat oder das Gleichnis von der vierfachen Saat in eurem Leben schon gehört? Ich vermute, ihr könnt es nicht mal mehr an 2 Händen abzählen, wenn ihr es überhaupt noch benennen könnt. Wie oft habt ihr in Bibelstunden über dieses Gleichnis schon nachgedacht und ausgetauscht? Auch deshalb oft, weil dieses Gleichnis tatsächlich in allen 3 synoptischen Evangelien auftaucht. Und weil es in jedem der 3 Evangelien auch eine Deutung erfährt. Viele Gleichnisse werden ja nur erzählt. Und es liegt nun an uns zu verstehen, was denn da eigentlich gemeint ist. Bei diesem Gleichnis erklärt es Jesus seinen Jüngern, nachdem sie ihn gefragt haben. Aber ich habe das bewusst einmal weggelassen. Ich vermute, das schwingt bei euch allen trotzdem hinten mit, weil ihr es schon oft gelesen und gehört habt. Gleichnisse wollen ja einen Blick auf die Wirklichkeit werfen in einer Geschichte, also in einer Erzählung. Also ein Geschehnis an uns herantragen und damit etwas anderes letztlich als das, was erzählt wird, uns damit aufgehen lassen. Geschichten wollen uns hineinnehmen in diese Geschichte, wollen uns Teil der Geschichte werden lassen, wollen uns auch emotional berühren oder auch uns vor falschen Emotionen bewahren, die uns hindern könnten, dass wir die Botschaft, also das, was eigentlich, um das es, was es eigentlich geht, dass wir das persönlich an uns heranlassen. Diese Geschichte vom Sämann oder von der vielfältigen Saat, die handelt tatsächlich, und da bin ich wieder bei meiner Einleitung, vom Erfolg. Von dem Erfolg seiner Tätigkeit oder eben auch vom Misserfolg, der zum Erfolg immer auch dazugehört. Und bis heute ist diese Geschichte in sich selbst zunächst einmal verständlich und einsichtig. Bis heute säen Bauern Weizen, Raps oder was auch immer auf ihren Acker. Und dabei bringt auch heute noch nicht jedes Samenkorn Ertrag. Der Erfolg liegt also nie bei 100%. Nun ist natürlich sofort die Frage im Raum, wie bei jeder anderen Geschichte Jesu auch, was er uns denn nun aber damit sagen will. Sicher ist zunächst einmal nur, dass es ihn ganz bestimmt nicht um Landwirtschaft geht. Und was er erzählt, ist ja mit wenigen Sätzen eigentlich nur so skizzenhaft hingeworfen, weil jeder Zuhörer seiner Zeit damals dieses Geschehnis hundertfach vor seinem Auge hatte, schon hundertfach erlebt hat. Und selbst heutige Großstadtmenschen können sich das sofort vorstellen, was da in wenigen Sätzen gesagt ist. Aber warum erzählt Jesus uns das nun? Er hat immer vom Reich Gottes gesprochen. In seinen Geschichten hat er meist von der Herrschaft Gottes geredet. Denn Gottes Herrschaft ist nicht in mathematischen Formeln zu fassen und auch nicht in philosophischen Thesen zu entfalten und nicht in logischen Definitionen. Gottes Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Seine Herrschaft brach damals erst an, brach mit Jesus in diese Welt hinein. Auch deshalb erzählte er ja Geschichten vom Reich Gottes. Das gehörte zu diesem Hereinbrechen geradezu dazu. Wie ist es um dieses Reich bestellt? Was können wir von ihm wissen? Und wie können wir Menschen Anteil an ihm bekommen? Darum geht es in Jesu Geschichten. Und konkret hier, wie steht es um den Erfolg im Reich Gottes? Und wir dürfen durchaus ergänzen, auch wenn das nicht deckungsgleich ist, wie steht es um den Erfolg der Kirche? Das Reich Gottes funktioniert wie die Kulturen in der Landwirtschaft. So möchte ich das Gleichnis zunächst einmal allgemeinernd festhalten. Es muss immer wieder ausgesät werden. Immer wieder aufs Neue. Das ist ein sich immer wiederholender Vorgang. Aber was muss ausgesät werden? Eben der Gedanke, dass Gott in diese Welt hineinwirken will. Dass er diese Welt nicht vor sich hindümpeln lässt, sondern in ihr zu herrschen beginnen will. Sie verändern, sie neu machen möchte. Wir erwarten und warten auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Ich erinnere an die Gedanken von Hans Stapperfenne. Die Botschaft also, dass Gott mit seinen Menschen noch nicht am Ende ist, dass die Menschen nicht mit ihrem Tod ihr Ende finden, die Nachricht, dass die Menschen sich nicht irgendwann selbst ausgerottet haben oder sie mit der zerstörten Erde zerstört werden wird, die Menschheit, oder welches Horrorszenario wir uns da sonst noch ausdenken könnten, sondern eben, dass Gott mit uns noch etwas vorhat, etwas für uns bereithält, dass er uns Anteil an seiner Herrschaft und an dem Guten geben will, dass diese seine Herrschaft mit sich bringt, in sich trägt. Und dieser Gedanke ist eine, ja, ist die gute Nachricht. Und diese gute Nachricht muss uns Menschen immer wieder nahegebracht werden. Und wir müssen es sehen an anderen, was das bedeutet, so wie die Menschen es damals an Jesus gesehen haben. Und sie das anzog, was sie da sahen. Wie Jesus mit seiner Art, ihnen zu begegnen und zu handeln und zu reden, wie er so ihre Sehnsucht nach Gott antriggerte. Sie begeisterte, wie seine Art, ihnen zu begegnen und sie ernst zu nehmen, ihnen ihre Würde zu lassen oder manchmal sogar sie ihnen endlich wiederzugeben, sie zu entdecken, ihre Würde als Geschöpfe Gottes, als seine Ebenbilder, wie diese seine Art sie anrührte, ihr Herz berührte und so. Wie das Jesus tat, haben wir das vermutlich doch auch erlebt. So haben uns Eltern, ältere Christinnen und Christen gezeigt, was Gottes Herrschaft im Leben von Menschen bedeutet und bewirkt. Wir müssen es sehen und wir müssen es hören. Wir müssen ihn hören, diesen Gedanken, dass das auch uns widerfahren kann, ja, widerfahren soll. Dass auch wir in das Reich Gottes hineingenommen werden können, dass Gott auch in unserem Leben zur Herrschaft gelangen kann und gelangen will. Die gute Nachricht muss ausgesprochen werden, damit Menschen sie hören können. In seiner Deutung des Gleichnisses für seine Jünger sagt Jesus es kurz und knapp. Der Same ist das Wort Gottes. Ist also dieser göttliche Gedanke, diese Botschaft, diese gute Nachricht. Und an dieser Stelle ist ein anderes Gleich Jesu zu erinnern. Wie der Same aufgeht, das ist und bleibt ein Geheimnis. Es ist nicht machbar, dass es aufgeht. Die Kraft liegt in dem Samen selbst. Das ist von uns nicht beeinflussbar. Heißt, am Samen liegt es nicht, dass er keinen hundertprozentigen Erfolg bringt. Und heißt auch, wir sollten an diesem Samen nicht herumdoktern. Was von der heutigen genmanipulierten Aussaaten ja durchaus denkbar wäre. Und Jesus blickt auch gar nicht so sehr auf das Aussehen unter dem Aspekt, wie der Erfolg zu vergrößern wäre, sondern er beschreibt, warum es keinen hundertprozentigen Erfolg gibt. Und das finde ich ganz offen gestanden ungeheuer entlastend für uns als Christinnen und Christen. Er beschreibt das und sagt damit, das gehört dazu. Das ist so. Und noch ein Aspekt ist entlastend. Und das muss man vielleicht dazu sagen, weil es ja gar nicht erzählt wird, sondern einfach sozusagen vorausgesetzt wird in diesem Geschehen, was Jesus da berichtet, erzählt. Der Sämann sät nur auf seinen Acker. Auf dieses abgegrenzte Stück Land. Es gibt also reichlich Land drumherum, das nicht befruchtet wird. Zumindest nicht von diesem Sämann. Die gute Nachricht vom Reich Gottes gilt allen Menschen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber jeder Christ, jede Christin kann nur eine begrenzte Anzahl an Quadratmetern bearbeiten, im Bild gesprochen. Und so kann auch eine Gemeinde nur eine bestimmte Region und bestimmte Menschen erreichen. Und es ist eine geistliche Aufgabe herauszufinden, wo denn unser Acker liegt, den wir bearbeiten sollen. Und noch etwas ist mir wichtig, was in diesen Sätzen der Geschichte nicht gesagt wird, aber eben doch mit drin steckt, weil es eine so typische Begebenheit erzählt, dass das einfach klar ist und jeder eigentlich weiß, der die Geschichte hört. Es ist mit dem Säen allein nicht getan. Der Acker muss intensiv bearbeitet werden, mehrmals gepflügt, entsteint, gedüngt. Unkraut muss ausgerissen werden, zumindest das Größere muss beseitigt werden. Untersuchungen darüber, wie Menschen zum Glauben kommen, haben in den letzten 20, 25 Jahren, beobachte ich das nun schon und lese häufig diese Untersuchungen. Sie haben das gezeigt, es war vor allem viel Beziehungsarbeit nötig. Unbekannte Menschen ein Traktat in die Hand drücken, in der Fußgängerzone eine evangelistische Aktion machen, das mag alles noch so pfiffig und energiereich geschehen, siehe Arno Backhaus, da kann man wirklich immer schmunzeln bei dem, was er tut. Aber das ist wie Aussehen auf unbearbeiteten Boden. Das kann allenfalls der Anfang der Bearbeitung sein, aber meist eben nicht mehr. Menschen, so zeigen diese Untersuchungen, werden oft erst nach Jahren zu Christen, in denen sie sich so Schritt für Schritt erst sehr zaghaft angenähert haben an Gemeinde, sie dann hingegangen sind, mitgeschwommen sind, bis sie dann nach manchmal 10, 15 Jahren erst zu einer wirklich eigenen, überzeugten Entscheidung fanden. Und fast alle diese Menschen sagen immer auch, dass persönliche Beziehungen auf diesem Weg ungeheuer wichtig gewesen sind. Es braucht Vorbilder, die ihren Glauben authentisch und überzeugend leben. Christinnen und Christen, die etwas von Gottes Herrschaft in diese Welt hineintragen und diese Welt damit verändern. Wenn also der Acker gut vorbereitet wurde, dann kommt es gewissermaßen zur Aussaat irgendwann. Und das aber, wie gesagt, eben auch immer wieder. Wir sehen nicht nur einmal und können uns dann entspannt in den Liegestuhl legen und darauf warten, was passiert. Da sind wir ganz schnell bei diesem einen Gleichnis, von dem ich eben sprach, dass die Saat von selbst wächst. An dem Wachsen der Saat können wir nichts tun. Aber es ist eben nicht mit einmal Sehen getan, sondern vieles drumherum. Und dann immer wieder neu sehen ist gefragt. Immer wieder wird der Acker bearbeitet und ausgesät. Und was nach der Aussaat noch geschehen kann, das nimmt Jesus nun mit seiner Geschichte in den Blick. Es ist halt so, sagt er, dass manches wirkungslos verpufft. Menschen hören die gute Nachricht, sehen auch, wie Gemeinde Jesu lebt und wirkt, doch es bedeutet ihnen nichts. Sie sind, so scheint es, irgendwie immun gegen diese gute Botschaft, dass Gott sie liebt und dass er in ihrem Leben, auch in ihrem Leben, gerne zur Wirkung kommen möchte, dass er für sie Gutes bereithält. Und ich vermute, wir kennen alle solche Menschen, die manchmal über Jahre in unsere Gemeinden kommen, am Leben teilnehmen, mit Christinnen und Christen befreundet sind und von ihnen alles wissen. Doch nichts passiert. Es bleibt uns unerklärlich. Es ist, als ob da einer alles immer wieder durcheinander bringt. Das griechische Wort für Teufel, Diabolos, bedeutet genau das. Durcheinanderbringer, Durcheinanderwerfer. Andere sind begeistert. Feuer und Flamme. Sie steigen sofort voll ein. Sie stürzen sich sofort in alles hinein, sind sofort bei allem dabei, was gemacht wird, lassen wenig bis nichts aus an Veranstaltungen, Einsätzen und so weiter. Doch irgendwann kommt der Einbruch. Meistens genauso plötzlich, wie sie da waren und durchgestartet sind, manchmal auch ein wenig schleichend. Und ich vermute, auch solche Menschen haben wir in unseren Gemeinden alle schon erlebt. Sie waren schnell mittendrin und sie waren auch genauso schnell wieder ganz draußen. So wie ein Schmetterling, der von Blume zu Blume flattert und nicht zu halten ist. Oder wie ein Blatt, das vom ersten stärkeren Windstoß mit und weg geweht wird. Die Wurzeln waren nicht ausgeprägt. Sie haben sich vielleicht zu schnell in alles gestürzt und wir haben sie machen lassen. Jesus sagt mit seiner Geschichte, dass wir das nicht völlig vermeiden können. Entlastend. Aber zugleich steckt darin auch die Herausforderung, darauf Acht zu haben, dass das eben nicht so leicht und nicht so oft passiert. Gute persönliche Begleitung und Beziehungsarbeit, gute Angebote, tiefer in biblische Gedanken einzudringen, Hilfe dabei, eine geistliche Lebensweise zu entwickeln, aber auch die Bewahrung davor, zu schnell in alle möglichen Arbeiten einzusteigen ohne das eigene Fundament überhaupt erst ausgebildet zu haben, kann hier manches verhindern. Und auch die dritte Gruppe kennen wir in unseren Gemeinden. Und sie kommt nicht ohne Grund als dritte Gruppe vor der Erfolgsgruppe in Anführungszeichen. Denn hier in dieser Gruppe sind wir vor allem auch mit angesprochen. Das Leben kann Glauben ersticken. Wir können durch das, was uns Freude macht, was wir genießen, was uns wichtig ist, dem Glauben peu à peu entfremdet werden. Und das geschieht schleichend. Genauso wie uns Sorgen immer mehr erdrücken können, unser Blick immer mehr auf Dinge richtet, was alles schief gehen könnte und was alles nicht gut ist und was uns ärgert. Und ja, besonders der Reichtum, der Wohlstand droht uns Christen von dem wegzubringen, was unserem Leben Gehalt und Gestalt gibt. Dem Glauben an den lebendigen Herrn Jesus Christus. Ich las in der Vorbereitung von einem Philosophen, der am Ende seines Lebens zu diesem Fazit gekommen ist, dass er sagte, die christliche Kirche hat doch erreicht, wofür sie da ist. Dass die Kirchen immer leerer werden, hat damit zu tun, dass wir in einer Demokratie leben, dass es ein großes Maß an Gerechtigkeit in unserem Land gibt und dass wir Wohlstand haben. Das ist doch alles im christlichen Glauben das, was da erreicht und bewegt werden soll. Ja, das glaube ich auch. Die Kirchen werden immer dann leerer, wenn es allen gut geht. Und sie werden wieder voller, wenn es schlechter geht. Jedenfalls, der Wohlstand kann uns auch da hindern. Und das ist mir als Pastor in meinem Leben nun leider Gottes, sage ich das sehr betont, schon so oft begegnet, dass unter Christen ums Geld erbittert gestritten wird. Ums Erbe. Und dass keine Versöhnung möglich ist, weil sich einer vom anderen übervorteilt fühlt. Und dass unterschwellig eine Gemeinde lähmt. Und der Weizen oder das Getreide erstickt wird eigentlich und keine oder nur wenig Frucht bringen kann. Und hier sind wir gefordert, auf uns selbst aufzupassen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Und wir sind gefordert, natürlich auch aufeinander aufzupassen. Da, wo wir wahrnehmen, dass es beim anderen geschieht, ihm zu helfen, zu sorgen, versuchen, zu spiegeln. Und grundsätzlich, finde ich, gilt hier, das einmal festzuhalten, gute Seelsorge kann hier viel verhindern. Und zwar Seelsorge, die nicht erst beginnt, wenn die Dornen schon groß geworden sind und das andere zu erstücken droht, sondern ganz alltäglich eben im Miteinander, im Aufwachsen, in Freundschaften, in geistlichen Zweierschaften, in Hauskreisen. Denn Christsein ist kein Sprint und kein Mittelstreckenlauf, sondern das ist ein Marathon. Es braucht den langen Atem und ein gutes Team, das unterstützt und indem man selbst auch seinen Part übernimmt, um andere zu unterstützen. Wieder im Bild der aufwachsenden Saat, Getreide wächst nicht gut alleine. Ein leichter Windstoß genügt dann schon, um den Halm platt zu legen. Aber wo viele Halme in der Nachbarschaft stehen, da kann auch mal der Sturm drüber gehen und ein Schlagregen reinschlagen. Da bleiben die meisten Halme aufrecht oder stellen sich dann gut wieder miteinander auf. Und so kann es eben guten Ertrag geben. Erfolg im Reich Gottes für das Reich Gottes. Eine Ehre, sagt Jesus am Ende, bringt 100 Körner. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das heute noch so ist, oder ob das viel ist heute oder vielleicht eher wenig aufgrund der hohen technischen Erntearbeit oder Aussaat heute. Bleiben wir bei der 100. Platt umgerechnet bringt also das Leben eines Christen, sagt Jesus, das Leben eines Christen, einer Christin, 100 Menschen, die sie mit der guten Nachricht erreicht. Wir wissen und merken, es ist natürlich nicht feststellbar, was da tatsächlich ist. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt anfangen zu zählen, wie viele Menschen sich durch dich oder durch mich tatsächlich bekehrt haben. Nein, aber es geht darum, dass Menschen durch dich und mich mit der guten Nachricht in Berührung kommen. Durch unser Leben. Dadurch, dass wir zu ihnen eine Beziehung aufbauen und wir mit ihnen in Beziehung leben. Das heißt doch nichts anderes, als dass wir sie an uns heranlassen. Sie Anteil an unserem Leben nehmen lassen. An unseren Erfolgen, aber eben auch an unseren Misserfolgen. Und dass Menschen so entdecken können, wie Gott trotz all dem, was unser Leben auch manchmal belastet und schwer macht, in ihm die Herrschaft hat und wirkt und handelt. Was sehen wir aus? Und das klingt jetzt fast genauso, und das ist bewusst jetzt so gesagt. Was sehen Menschen an uns, in uns? Passt das zu der guten Nachricht, von der wir reden? Dann wird sie Frucht bringen. Ganz gewiss. Amen.